Ja, meinst du schon mal starten, bevor eigentlich die Aufnahme losgeht?
Ja, ist immer gut, ne?
Ja.
Außerdem heißt der Podcast doch auf dem Weg, ist doch egal, wann man anfängt. Mitten auf dem Weg oder am Anfang oder am Ende. Man kann ja auch den Weg rückwärts gehen. Lass mal einen Podcast rückwärts machen.
Wichtig ist, dass wir anfangen. Oder dass Mann, ja, Frau
beziehungsweise anfängt. Du wieder anfängst.
Und der offizielle Startschuss ist der hier.
Willkommen zu Auf dem Weg, dem Podcast mit Moderator Sebastian Messerschmidt. Hier präsentiert dir Basti spannende und inspirierende Menschen, die ihm auf seinem Weg begegnen. Das ist so abwechslungsreich wie sein Leben als Moderator. Basti, mit wem bist du denn in dieser Folge auf dem Weg?
Mit meinem inspirierenden Kumpel, dem Sportler, Sportwissenschaftler, Motivator, Buchautor und mittlerweile auch Podcaster, Johnny Grasser.
Hi Basti, schön, dass wir mal wieder zusammen diese Folge aufnehmen. Es sind ja schon ein paar geworden, nachdem ich ja die Ehre habe, dich als meinen Podcast-Produzenten zu haben. Danke für diese schöne Vorstellung. Wenn ich das jetzt umdrehen würde, dann würden mir bestimmt mindestens genauso viele Dinge über dich einfallen. Ja, ich freue mich, dass wir mal wieder so eine Folge aufnehmen. Und ich war gerade sehr positiv überrascht von dem Intro. Ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf.
Immer wieder gut, die Kiki auch zu hören, ne? Henrike Tönnes. Johnny, willkommen zum mittlerweile dritten Mal in diesem Podcast bei Auf dem Weg.
Echt, schon zum dritten Mal?
Jo,
war denn das zweite Mal?
Ja, pass auf, ich roll das Feld nochmal
von hinten
auf, beziehungsweise von vorne.
Haben wir nicht gerade gesagt, wir wollen immer einen Podcast rückwärts aufnehmen?
Hast du gesagt, bevor die Aufnahme lief? Oder vielleicht lief ja doch schon was. Vielleicht haben wir das jetzt vorne gehört. Wer weiß, was ich da im Schnitt mache. Das erste Mal sind wir uns in diesem Podcast begegnet im Mai 2019. Das war dann Folge 16. Titel hier: Motivierender Athlet des Lebens auf dem beeindruckenden sportlichen Weg mit schwerer körperlicher Behinderung. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Und dann nochmal im Juli 2021, Folge 97 war es da schon, auf dem Weg zu neuen sportlichen Projekten, trotz starker Bewegungseinschränkungen. Du kannst dir wahrscheinlich jetzt vorstellen, was dieses neue sportliche Projekt war, da sprechen wir natürlich noch drüber. Und ich erkenne da so ein Muster. Es sind ja so grob alle zwei Jahre,
die wir
in diesem Podcast sprechen.
Ob das jetzt, ist jetzt die Frage, ob das gut ist oder ob das schlecht ist, dass wir so lange brauchen, bis wir eine nächste Folge aufnehmen. Aber ich finde es eigentlich spannend, weil dann passiert genug, dass man sich genug erzählen kann.
Absolut. Das ist, denke ich, auch das Signal, dass viel los ist bei uns beiden. Und dass es deswegen...
Eigentlich verrückt, oder? Dass es schon 4 Jahre sind. Crazy.
Die wir uns kennen.
Ja.
Ja. Verrückt schön.
Ja. Und wenn du mich damals nicht angeschrieben hättest, dann wäre ich nie in deinem Podcast gelandet und wir hätten nicht so eine coole Freundschaft und ich hätte keinen Podcast. Denn ich habe den Podcast auch nur wegen Basti, muss man jetzt auch mal sagen. Basti kam nämlich auf die Idee, komm, wir machen neben dem Auf dem Weg Podcast von mir, biete ich dir an, wir machen einen eigenen Podcast. Deswegen, Basti ist immer sehr bescheiden, manchmal muss man das auch mal äußern. Cooler Typ, der Basti.
Danke dir. Und ich bin ja auch hin und wieder dein Marketing Botschafter, deswegen droppe ich hier auch gerne nochmal den Titel deines, unseres Podcasts.
Ich wollte gerade sagen, unseres, ne?
Ja, mich bremst niemand aus, da durften wir haben uns dann überlegt, wir nehmen den Buchtitel, weil das ist ja auch noch so ein Thema, ne? Ich habe das ja angeschnitten mit Buchautor, das ist in der Zwischenzeit seit der letzten Folge ja auch mit dazugekommen, im November 2022 war die Veröffentlichung.
Ja, gut, dass du das weißt, ich musste jetzt kurz überlegen, aber ja, genau, 15.11.2022.
Ja, und die Idee zu dem gemeinsamen Podcast,
kam von dir.
Die kam dadurch, dass wir hier in diesem Podcast gesprochen haben, eben zum zweiten Mal im Juli 2021 und im November 2021 sind wir dann an den Start gegangen mit unserem Podcast. Ja. Und da war ja so, ich erinnere mich zurück, sehr gerne zurück, der Aufhänger für deinen Podcast war ja auch das, ich nenne es mal, ambitionierte Kletterprojekt in Rio mit dem Ziel, den Gipfel des Zuckerhutes zu erklettern, zu erreichen, weiß ich ja mittlerweile auch durch den regelmäßigen Kontakt, durch das Sprechen im Podcast, mich bremst niemand aus. Jetzt für alle, die noch keine der ersten beiden Folgen mit dir gehört haben und damit deinen bisherigen Lebensweg nicht so ausführlich kennen oder noch überhaupt nicht kennen, teil doch bitte nochmal, warum dieses Kletterprojekt in Rio aus körperlicher Sicht vor allen Dingen so eine besonders große Herausforderung für dich gewesen ist.
Also grundsätzlich habe ich ja aufgrund meines Handicaps schon Schwierigkeiten, mich, ja, sagen wir mal, normal zu bewegen oder generell zu bewegen, weil einfach meine Muskelspannung so hoch ist. Und es war von Anfang an klar, dass ich Hilfe brauchen werde am Felsen, um meine Hände und meine Beine besser bewegen zu können. Und wahrscheinlich eben auch Entlastung brauche, das heißt Zug auf dem Seil. Normalerweise klettert man ja ohne Zug auf dem Seil. Und geplant war dieses Projekt eigentlich für den Sommer oder Spätsommer 2020 mit einem Jahr Vorbereitungszeit, und aufgrund von Corona mussten wir es dann plötzlich um 3 Jahre verschieben. Und ich habe im Rahmen dieses Kletterprojektes mein Training von 3 bis 4 auf knapp 7 Stunden pro Tag hochgefahren. Und wenn man das dann statt 1 Jahr 3 Jahre durchziehen muss, weil du bei einer Spastik eben nicht sagen kannst, ich reduziere das mal und fahre das dann in 2 Monaten wieder hoch oder so, weil du eben nicht weißt, wie sich der Körper verändert, dann bringt dich das irgendwann sehr an deine Grenzen. Und dazu kam eben noch, dass ich die ganze Logistik, die ganze Sponsorensuche, alles, was an so einem Projekt am Ende hängt, die ganze Teamkoordination, letztendlich selbst in die Hand nehmen musste. Das war nicht so geplant, aber es kam am Ende so, dass das alles mehr oder weniger an mir hängen geblieben ist. Und das zieht natürlich auch auf Dauer einfach Energie. Und das hat es dann irgendwann körperlich relativ anstrengend gemacht.
Also nicht nur Kletterer, sondern auch Teamchef.
Ja, Chef, weiß ja, ich nicht, halt versucht, das irgendwie auf die Beine zu stellen.
Ja. Wie hat sich denn eigentlich dein Team zusammengesetzt? Wer war da alles mit am Start?
Also das Kernteam und das Wichtigste so gesehen war einerseits Miriam Limmer als Expertin am Berg, dann Paul Lübcke, langjähriger Assistent von mir im Alltag und eben auch Nebenkletterer bei diesem Projekt, das heißt einer der beiden Jungs, die mir beim Klettern aktiv am Felsen geholfen haben, meine Arme und Beine zu setzen. Und dann eben noch Yannick Graz, der Physiotherapeut am Olympiastützpunkt ist und eben auch als Nebenkletterer dann und Partner in dem ganzen Projekt funktioniert hat er auch sehr gut, aber vor allem fungiert.
Du hast das eben schon angesprochen, so dieses Thema Finanzierung. Woher kam die Finanzierung für Rio?
Die wurde am Ende verteilt auf mehrere Sponsoren bzw. Ausrüster. Hauptsponsoren waren einerseits die Constellation Academy bzw. Wirtschaftsakademie am Ring aus Köln, dann Buffertex mit der zugehörigen Kaiser Stiftung, also 2 sehr lokale Unternehmen sozusagen aus dem Kölner Raum, und dann eben noch Ausrüster wie Adidas Terex und Adidas selbst, die eben auch nochmal das mitfinanziert haben, Edelrit und Mammut. Und natürlich die Kletterhalle, die Kletterfabrik in Köln, wo wir eben die 3 Jahre auch trainieren durften für das Projekt.
Und die Kletterfabrik, die besuchen wir auch nochmal gemeinsam. Also der Plan ist, die Folge am, jetzt lass mich gerade nochmal überlegen, was ist denn das dann, glaube ich, 18. an dem Sonntag rauszugeben. Dann sind noch ein paar Tage bis zu einer Veranstaltung in der Kletterfabrik, wo wir gemeinsam am Start sind und auch das Team noch näher kennenlernen.
Genau, also es ist so, dass rund um dieses Kletterprojekt war die Intention, einen Film zu gestalten, um mein Leben, um meine Person, aber vor allem mit der Intention, irgendwas nachhaltig zu bewegen oder zu bewegen mit diesem Projekt. Und bei der Veranstaltung in der Kletterfabrik in Köln geht es eben darum, dass wir nochmal berichten aus Rio, wie ist es gelaufen, wie ist es vielleicht auch aus Sicht der anderen Teammitglieder gelaufen, wie anstrengend war ich vielleicht in manchen Situationen in der Vorbereitung oder auch in Rio dann selbst. Ja, weil letztendlich dieses Projekt auch viel mit mir selber gemacht hat, und da eben mal drüber zu berichten, wie dieses Projekt verlaufen ist, wie es in Rio war, wie die Vorbereitung war, Fragen zu beantworten, die vielleicht die Leute haben, wie geht es generell mit einer Behinderung, oder und dann eben auch ein paar neue Filmsequenzen zu Gesicht zu bekommen, eben wie es in Rio tatsächlich war, denn selbst wir als Team haben nur ganz wenig Schnipsel bekommen bisher, ich glaube 2 Minuten. Alles andere wurde von dem lieben Simon, dem Produzenten des Films, bisher zu Recht geheim gehalten. Der schneidet gerade noch an der großen Kino- oder Doku-Version, 45 Minuten aktuell. Genau, ein Teil von neuen Schnipseln werden wir dann da zu Gesicht bekommen. Also wenn ihr Bock habt, kommt vorbei in Köln in der Kletterfabrik.
Ich werde auf jeden Fall auch das Plakat dazu noch über meine Kanäle teilen. Habe es heute auch schon mal in der Story geteilt, also heute an unserem Aufnahmetag, 14. Juni. Und ich merke gerade, wir können ja auch hier so ein paar Teaser vielleicht schon mal in dieser Folge geben, weil du auch davon gerade gesprochen hast, das hat was mit dir gemacht. Natürlich hat das was mit dir gemacht, dieses Projekt. Aber eben nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen auch mental und was so deine, kann man das sagen, was deine Einstellung oder was auch dein Blick auf gewisse Dinge angeht. Das hast du mir ja auch schon in unserem gemeinsamen Podcast erzählt. Was kannst du da besonders Prägnantes rausstellen? Inwiefern hat dich das verändert?
Verändert hat es mich dahingehend, wenn man so ein, oder wenn ich so ein, also es war mein erstes Projekt, was mich so an meine Grenzen gebracht hat oder so über meine Grenzen gebracht hat, sagen wir es mal so. Ich hatte schon viele Projekte, die mich an meine Grenzen gebracht haben, aber kein Projekt, was mich so weit über meine Grenzen gebracht hat. Und ich glaube, und das ist, glaube ich, dann der Vorteil, dadurch, dass es sich so lange gezogen hat, diese 3 Jahre, am Anfang war ich immer genervt davon ein bisschen, dass es sich so schiebt und so zieht. Und ich glaube, es war aber ganz gut, denn ich glaube, wenn es sich nicht so lange gezogen hätte, hätte es mich auch nicht so krass über meine Grenzen gebracht. Denn dann wären viele Rückschläge nicht gekommen, dann wären Sponsoren nicht abgesprungen. Dann so, es hätte mich einfach weder körperlich noch mental, glaube ich, so weit gefordert. Und es hat am weitesten damit mir gemacht, dass ich jetzt weiß, nach diesem Projekt, es wird kein Projekt mehr geben, was diesem Ziel dient, aus dieser Inklusionsschublade rauszukommen. Denn ich habe das gar nicht gemerkt, dass in den vergangenen Jahren meine Projekte immer größer, immer schwieriger, immer waghalsiger wurden. Immer auch getrieben natürlich vom Spaß, aber auch von dem Fakt, mich irgendwie sozusagen freizustrampeln von diesen Ketten der Behörden oder der Inklusion und mal zu zeigen, dass man als behinderter Mensch ja auch doch ganz normal ist und Fähigkeiten und Potenziale hat. Und das ist mit die größte Erkenntnis, dass ich weiß, okay, es wird kein Projekt mehr geben, was mich so weit über meine Grenzen bringt, und dass ich auch selber einfach mal das mache, wo ich Bock drauf habe, und wenn es dann halt nicht funktioniert, okay, dann ist es so. Und wenn man mir das vor einem Jahr gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, nee, Vollgas geht schon, und ich bin jetzt auch aus körperlicher Sicht eben an dem Punkt, jetzt ist dieses Projekt mittlerweile 7 Monate her und ich bin immer noch teilweise so, dass ich mir denke, so, okay, wenn ich eine 6-Tage-Woche habe, dass ich mir am 5. Tag denke, okay, ich bin platt. So, und das will schon viel heißen. Und das ist aber auch gut so, denn die Erkenntnis, bin ich froh drum, dass ich die gewonnen habe, und vor allem auch aus mentaler Sicht, dann sich selber nochmal in Frage zu stellen, als Charakter auch im Nachgang zu diesem Projekt, mir dann zu überlegen, okay, ich prange oft an, dass ich bevormundend werde als Mensch mit Handicap, möchte das nicht. Und wenn ich dann mit einem Team am Felsen bin und zweimal frage, hey, passt das für dich, die Leute, die mir helfen da am Felsen, und die Person zweimal sagt, ja, es passt, und ich frage ein drittes Mal nach, dann in dem Moment auch nicht zu merken, dass das ja auch eine Art Bevormundung ist, in gewisser Weise. Und dann im Nachgang eben dann schon festzustellen, okay, das ist vielleicht dann auch nicht ganz cool gewesen so. Und dieser schmale Grat zwischen, wann sind sie Helfer, wann sind sie Teammitglied und wie geht man dann vielleicht anders damit um? Also das hat schon einfach auch nochmal viel mit meinem Charakter gemacht, mich selbst zu hinterfragen, eben auch aktiv daran zu arbeiten, nochmal besser und anders mit Leuten umzugehen.
Die Gedanken, die du jetzt gerade hier mit mir, mit uns teilst, hast du die auch schon mit dem Team geteilt?
So detailliert eigentlich nicht, nee, weil es nie diesen Rahmen gab, oder weil wir haben uns mal im Nachgang getroffen. Da wollte ich das aber nicht so krass zum Thema machen, weil es natürlich immer schwierig ist, wenn du das in so einer kleinen Runde so zum Thema machst. Dann weiß ich nicht, dachte ich mir, okay, vielleicht nötige ich die dann zu irgendeiner Antwort, was ich auch nicht will. Aber dieser Rahmen in der Kletterfabrik, glaube ich, eignet sich da ganz gut.
Geht mir gerade durch den Kopf. Also das hatte ich jetzt auch nochmal vor, zu fragen, ob das okay ist. Aber wir haben ja eh diese wunderbare Ebene, dass wir wissen, man kann alles auf jeden Fall mal aussprechen und hat dann ja immer noch die Gelegenheit, als Gefragter zu sagen, ne, das geht mir irgendwie zu weit. Aber dass wir eben nichts zurückhalten aus so einer falschen Rücksichtnahme, sag ich
jetzt mal. Ja, genau. Und das kann natürlich sein, dass das von den Leuten, die dann da sitzen, dann das nicht so sehen. Und dann ist es ja auch okay, wenn sie das nicht so sehen. Das ist ja völlig legitim. Aber andererseits bin ich eben froh drum, dass es das mit mir gemacht hat, und ich freue mich darauf, auch da offen und ehrlich in der Kletterhalle dann darüber zu reden, weil es wäre einfach gelogen zu sagen, dass dieses Projekt nichts mit mir gemacht hat. So. Und ich weiß auch, dass ich so ein Projekt nie wieder alleine stemmen werde.
Ja, zu einer schönen Form Das auch schön in Form des Teamworks kommen wir noch. Habe ich noch auf dem Schirm für heute. Wenn du jetzt schon bei der Offenheit bist, welche Erinnerungen hast du an den finalen Tag des Aufstieges da am Zuckerhut in Rio?
Ich weiß nur, dass ich keine Sekunde geschlafen habe.
Boah. Ging auch früh los, oder?
Also wach war ich, ich habe ja eh nicht geschlafen, aber Janik, der Physiotherapeut, kam um 2.30 Uhr morgens rein ins Hotelzimmer, um mich zu behandeln. Und dann, damit ging der Tag los, ja.
Wie hat er dich vorbereitet? Was war das für eine Behandlung?
Relativ kurz, einfach ein bisschen dehnen, ein bisschen beweglich kriegen, ein bisschen weich kriegen. Und dann mussten wir einfach auch schon kurz ein bisschen was essen, nicht zu viel, weil es ging am Ende darum, Gewicht und wenn man zu viel isst, wird es schwer am Berg und so. Und ja, haben dann die Sachen nochmal gepackt, gecheckt, ob wir alles so dabei haben, was wir brauchen. Eben auch so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig eben. Weil Gewicht ist Gegner am Berg. Und dann ging's los.
Und was haben da so aus körperlicher oder auch mentaler Sicht, was haben da für Herausforderungen auf dich, auf euch an dem Tag gewartet?
Aus körperlicher Sicht, ich werde nicht zu viel verraten, wenn der jetzt vor diesem, aber wobei ein bisschen was schon, aus körperlicher Sicht ist einfach viel zu heiß gewesen. So, gibt es auch einfach lustige Anekdoten zu. Wir hatten 3 potenzielle Aufstiegstage. Diese ganze Logistik war eh schon schwierig, weil wir nicht als Team gesammelt fliegen konnten, sondern gestückelt geflogen sind. Janik, Paul und ich sind vorgeflogen. Miriam kam eine Woche später nachgeflogen. Und nochmal 5 Tage später musste Janik nach Tokio weiterfliegen zur Para-Badminton-WM als Physiotherapeut. Das heißt, wir waren relativ hinten eingekesselt, welche Tage wir als Aufstieg noch übrig haben. Und letztendlich hatten wir 3 potenzielle Aufstiegstage, davon sind 2 ins Wasser gefallen, so gesehen, und zwar sehr, sehr, sehr kurzfristig wegen Wartungsarbeiten am Zuckerhut, und dann blieb uns nur noch ein möglicher Tag, und der war einfach viel zu heiß für normale Kletterbedingungen, und hat das Ganze natürlich noch schwieriger gemacht, und damit war es einfach wichtig, möglichst viel vor dem Sonnenaufgang zu schaffen, was dann auch nochmal logistische Herausforderungen mit sich gebracht hat, Behörden am Zuckerhut zu überzeugen, die Gondel früher fahren zu lassen und solche Dinge eben. Weil das Ziel schon war, bis Sonnenuntergang oben zu sein.
Jetzt konnten die Menschen, die dir folgen, auch auf den Social-Media-Kanälen schon auch Eindrücke mitbekommen. Also ich denke, es ist nicht zu viel vorgegriffen, wenn ich sage, du bist oben angekommen. Das ist ja kommuniziert. Nimm uns bitte nochmal gerade mit rein in das Gefühl, als du oben angekommen bist.
Ja, das ist interessant, weil das wird ja oft gefragt, wie ist das Gefühl? Und natürlich hat sich für mich dann auf der einen Seite so ein Knoten gelöst, so krass, okay, es ist vorbei. Aber es war so eine Mischung aus, ja, ich habe es geschafft, eine Mischung aus völliger Erschöpfung körperlich und gleichzeitig aber auch so eine Leere und dem Gefühl, doch nicht genügend getan zu haben. Und das soll gar nicht falsch klingen, aber mir musste viel mehr geholfen werden, als ich gedacht habe vielleicht. Das heißt, ich bin, wenn man ehrlich ist, zum Großteil da hochgezogen worden. So. Und wenn man jahrelang trainiert und ich bin einfach Sportler, ich möchte oder man will ja selber möglichst viel tun, damit man am Ende auch das Gefühl hat, okay, man hat auch in Anführungsstrichen, das klingt, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, aber man hat es verdient, da oben anzukommen und sich auch wirklich zu freuen. Gar keine Frage, ich war körperlich komplett platt und trotzdem hat es sich in dem Moment so angefühlt, als hätte ich mehr machen können aus körperlicher Sicht. So. Ich weiß, das klingt komisch und gleichzeitig war es so eine geistige Leere und aber auch irgendwie Freude, dass es tatsächlich geklappt hat und irgendwie im selben Moment auch so völlig surreal, und es ist bis heute surreal. Und es mag seltsam klingen, aber ich glaube, Athleten und Athletinnen, die mal so den Sieg ihres Lebens geholt haben, wissen das. Die Tage danach so, habe ich mich gefühlt 10 Kilo leichter gefühlt so. Und trotzdem war ich so, ja okay, ist jetzt vorbei. So. Und dann kam ich in Köln wieder an und Leute waren so, okay, ja geil, geil. Und ja, es war geil, aber ich habe dann auch mal die Frage bekommen so, freust du dich gar nicht? Und das ist seltsam, weil doch, man freut sich, aber du kriegst es irgendwie nicht hin, das zu äußern oder das zu zeigen. So, und ich habe lange gebraucht zu verstehen, was das ist. Aber das ist so dieses, wenn du so über deine Grenzen gehst und dann ist es plötzlich geschafft, dann hast du so eine Leere, dann ist so, dann bist du so leer. Und dann verstehen häufig Leute nicht, die denken dann so, ja, du müsstest ja völlig hyped sein und völlig abgehen, ja, geil, ich habe das geschafft. So, das bist du auch in den ersten 2 Tagen, nachdem du vorher 3 Tage gebraucht hast, um dich hier mal ein bisschen zu erholen. Aber dann ist so, okay, jetzt ist vorbei. Und dann stehst du plötzlich so vor, so mit, wie als würdest du in einem, inmitten von einem riesengroßen Raum stehen, der nie aufhört, größer zu werden. So, das ist völlig seltsam.
Und hat das dann eben auch bei dir ausgelöst, losgetreten, dass du gemerkt hast, es darf nicht mehr sein, dass ich so an meine Grenzen gehe bei Projekten, damit nicht wieder so eine Leere entsteht? War das sowas, dass du so ein bisschen vorbeugen möchtest auch?
Na, ich glaube, die Leere ist ganz, ganz natürlich, wenn man Hochleistungssport betreibt oder wenn man generell Sport betreibt und auf ein Ziel hinarbeitet. Das ist gar nicht verwerflich. Das haben vielleicht auch Leute, die keinen Sport machen. Wenn ein Ziel mal geschafft ist, dass man dann so eine Leere hat. Was das eher getriggert hat oder was das eher mit sich gebracht hat, ist diese völlige körperliche Erschöpfung zu merken und zu merken, dass man sich auch nach Monaten immer noch nicht so richtig erholt hat und immer das Gefühl hat, okay, also das ist jetzt sehr übertrieben ausgedrückt, aber als würde man so ab und an mal ein bisschen ertrinken. So. Und das hat es eher eigentlich ausgelöst. So, wie man es vielleicht manchmal so Burnout nennt, so körperlich einfach völlig leer und damit auch mental einfach leer. Weil dann eben alles weg ist und dann so, ja, dann einem schon bewusst wurde, okay, kein Bock mehr, weil vielleicht auch deshalb, weil viele von den Projekten doch eben schon auch für mich gemacht wurden oder ich für mich gemacht habe, aber auch für andere. Und man darf nicht vergessen, bei allen Dingen, die ich mache, müssen sich andere Leute für mich quälen. Und das geht ja nicht an mir einfach so vorbei, das nehme ich ja wahr und das macht ja auch was mit mir und das ist genau das, warum ich dann lieber einmal mehr frage, ist das okay für dich? Auch wenn es dann bei der Gegenperson vielleicht falsch ankommt.
Danke fürs so offen Teilen und ich kann dir schon mal sagen, wir machen ja zusammen ein Projekt und ich muss mich überhaupt nicht quälen für diesen Podcast.
Sehr entspannten Podcast, das stimmt.
Ja. Genau, also die Überleitung zu mich bremst niemand aus. Wir werden den Querverweis ein paar Mal bestimmt noch machen. Das dürfen wir ja auch in Werbung in eigener Sache. Alle 2 Wochen, das ist jetzt unser Rhythmus, kommt eine neue Folge. Immer mal wieder ein Update, wenn bei dir neue Dinge anstehen.
Oder auch bei dir.
Bei mir, genau. Ich darf ja auch von Moderationen da erzählen. Das ist natürlich auch nochmal eine schöne Plattform. In diesem Podcast hier bei Auf dem Weg fällt mir das dann doch häufig schwer, weil da ist einfach ganz klar der Fokus auf den jeweils spannenden und inspirierenden Persönlichkeiten, mit denen ich spreche, so wie jetzt mit dir heute. Ist auch interessant, ne? Immer mal wieder muss ich mich auch nochmal verorten. In welchem Podcast sind wir jetzt gerade? Also es ist der Podcast, den
Bastis Podcast.
Ich als ersten gestartet habe und zwar Ende 2018 und wir sind jetzt hier mit Folge 119.
Oh, geil.
Krass, ne?
Ja.
Das ist schon eine Menge. Nächstes Kapitel, was ich für mich für diese Folge überlegt habe, mit dir zu besprechen, und das passt jetzt sehr gut mit dem Begriff Kapitel, ist nämlich dein Buch. Das ist im November 2022 erschienen. Mich bremst niemand aus, wie ich, also das ist dann so der Untertitel, wie ich trotz Behinderung ein Leben voller Sport und Abenteuer führe und das trotz Behinderung ist durchgestrichen. Wann kam es zu diesem Durchstreichen?
Also wenn du so fragst, ab der allerersten Sekunde, ich hasse dieses trotz Behinderung. Ich wollte das gar nicht drin haben und ja, man entscheidet sowas ja nicht alleine, wird ja immer mit dem Verlag entschieden, Titel. Die wollten das aus verschiedensten Gründen drin haben und dann habe ich gesagt, so, das geht nur, wenn das durchgeschrieben wird, weil ich habe keinen Bock drauf und ich verkörper einfach genau das Gegenteil von trotz Behinderung. Mhm. Weil ich sehe mich nicht als behindert und ja, dann habe ich da so lange rumdiskutiert, bis es akzeptiert wurde.
Stark. Das heißt, wenn es nach dir gegangen wäre, wäre das einfach, wären die beiden Worte nicht drin und es hätte nicht durchgestrichen werden müssen.
Ja. Weil man sieht es ja auf dem Cover dass ich im Rollstuhl sitze. Also muss ich nicht daneben schreiben.
Das ist da
sehr und trotz Behinderung ist immer so, oh ja, das hast du aber fein gemacht. So dieses, der arme Behinderte. Toll.
Ey, das verkörperst du wirklich gar nicht. Jetzt weiß ich aus einem oder aus mehreren unserer Gespräche, dass du kurz vor der Veröffentlichung, ich formuliere es mal so, unsicher warst, ob du das Buch wirklich rausbringen möchtest oder ob das Buch wirklich erscheinen soll. Rausbringen, das, dafür ist ja auch nochmal ein Verlag irgendwie verantwortlich. Warum?
Es ist eine Biografie und ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte ehrlich in diesem Buch sein. Und ehrlich sein heißt auch, dass man manchmal sehr intime Dinge preisgibt und vielleicht auch den ein oder anderen Personen etwas nahe tritt, familiär gesehen zum Beispiel. Oder auch einfach so von seiner Lebensgeschichte sehr, sehr viel preisgibt. Und je länger man daran schreibt und je mehr man davon preisgibt, desto intensiver denkst du darüber nach, möchte ich solche intimen Dinge wirklich allen zur Verfügung stellen, weil wenn sie einmal da geschrieben sind und veröffentlicht sind, dann sind sie da. Und am Ende habe ich mir das dann schon nochmal überlegt, ob ich das wirklich möchte und ob ich, weil es natürlich auch ein gewisses Risiko beinhaltet, aber ich habe gesagt, nö, ich habe mich dem verschrieben, dass ich so ehrlich bin und dazu stehe ich und ja.
Wie war denn eigentlich für dich so der Prozess des Schreibens? Du hast vorher noch kein Buch geschrieben. Wie bist du da rangegangen?
Ja, es ist interessant. Also am Ende habe ich es nicht alleine geschrieben. Ich habe es zusammen mit Christoph Köln geschrieben, der des Schreibens etwas mächtiger ist als ich. Aber es ist trotzdem interessant, weil man dreht so viele Runden. Es wird immer wieder umgeschrieben. Und dann am Ende hat der Verlag noch ein Mitspracherecht. Und dann werden Sachen rausgestrichen, die eigentlich drin bleiben sollten. Und ja, dann muss man einfach auch manchmal in sauren Apfel beißen, auch wenn man vielleicht Dinge gerne anders veröffentlicht gehabt hätte. Und trotzdem, es war ein Auf und Ab, es waren hitzige Diskussionen am Ende dabei. Ja, es ist alles nicht ganz so geworden, wie es vielleicht hätte sein können aus meiner Sicht. Aber wer weiß immer, ich sage immer, wer weiß, wofür es gut ist. So, vielleicht gibt es irgendwann ein zweites Buch, wo das dann genau anders gemacht wird. Es ist zum Beispiel sehr schade, dass zu meinen Geschwistern gar nichts kommt oder drin vorkommt, was eigentlich drin war. Ja, das sind so Dinge, die sind schade, die gefallen mir nicht. Aber ich bin trotzdem am Ende sehr froh, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Und auch in gewisser Weise, es soll jetzt nicht arrogant klingen, aber auch in gewisser Weise ein bisschen stolz drauf, weil es schon auch crazy ist, mit 34 zu sagen, okay, ich habe eine Biografie, beziehungsweise damals 33 noch. Und auf der anderen Seite ist es cool, weil, ja, man hat halt ein Buch.
Man hat ein Buch und das funktioniert ja auch wunderbar als Türöffner, ne? Wenn man jetzt an die Medien noch denkt, habe ich auch noch hier als Kapitel sozusagen für diese Folge mitgebracht, dass da auch rund um das Buch einige Medienauftritte stattgefunden haben und auch immer noch stattfinden. Und da ist natürlich das Buch einfach ein sehr gutes Element. Das kann man in der Hand halten. Das wird in die Kamera gezeigt und ist eine Grundlage. Und ist ja für dich auch als Speaker, als Motivationsredner, ist es ja auch einfach nochmal ein gutes Element, das mit dabei zu haben.
Das auf jeden Fall, ja. Und ich habe einfach versucht, auch so zu schreiben, wie ich bin. Und ich glaube, dass
ja, ist sie gelungen.
Ist auch ganz gut gelungen und ja. Ich hoffe, dass das bei den Menschen ankommt. Ich würde mir immer noch wünschen, irgendwann eine Lesereise machen zu können, wenn jemand Lust hat, die federführend mit zu organisieren, weil ich schon merke, also ich hatte jetzt noch nicht so viele Lesungen, aber wenn, dann merkt man eigentlich schon, dass die Leute immer begeistert davon sind, von dem Buch und von den Sequenzen, die da gelesen werden und die Feedbacks eben auch so sind, dass es schön ist, dass es so authentisch geschrieben ist.
Das habe ich ja schon live hautnah mitbekommen, weil ich zwei Lesungen mit begleiten durfte. Komme ich gleich zu. Erstmal diese Lesung bzw. dieser Auftritt. Da möchte ich gerne mit dir nochmal drüber sprechen. Das kann man schon als einen besonderen Auftritt, eine besondere Lesung bezeichnen.
Warum weiß ich, worüber du reden wirst?
Willst du den Satz vollenden?
Vor großem Publikum beim Neujahrsempfang der Stadt Bamberg im Jahr 2023 am 21. Januar.
Geil. Also du hast auf jeden Fall die Worte genutzt, die bei mir hier stehen und noch was ergänzt. Das ist die künstlerische Freiheit. Sehr gut. Genau darauf möchte ich hinaus. Was bedeutet dir dieser Auftritt? Auch jetzt so ein paar Monate später.
Boah, also ich bin rückblickend selbst überrascht, weil dieser Auftritt hat mir viel gebracht und ich habe mich, wenn ich das so ehrlich sagen darf.
Bitte?
Null darauf vorbereitet. Also das Einzige, was ich mir vorgenommen habe, was ich mir wirklich überlegt habe, war der Einstieg, wie ich einsteige. Und ich wusste ja, okay, ich nehme meinen Vortrag, wie ich ihn sonst habe, also die grobe Struktur, und alles andere mache ich frei. Und die wollten dann ein Skript haben zu der Rede. Ich habe vorher die Rede des Oberbürgermeisters bekommen, weil ich Festredner war beim Neujahrsempfang eben. Und ich so, nee, es gibt kein Skript. Und dann so die Stadt Bamberg so, wie, es gibt kein Skript? Sie müssen doch ein Skript haben, das ist Ihre Rede. Ich so, nee, habe ich nicht.
Und also im Kopf?
Auch da hatte ich kein Skript.
Im Kopf?
Nee.
Ja, aber also
ich hatte so,
du entwickelst
groben,
es in dem, genau, Moment aus dem Kopf.
Ich hatte so einen groben Fahrplan, hatte ich, wo ich hin will. Ja. Aber was ich dann genau sage, das habe ich spontan gemacht. Und ich habe maßlos überzogen. Ich hatte 20 Minuten, aber ich wusste von vornherein, dass die 20 Minuten mir nicht reichen werden. Ja, und dann habe ich mich da einfach hingestellt und habe angefangen. Und irgendwie hat es halt funktioniert. Und irgendwie war es ein ganz guter Vortrag.
Kann man so formulieren, wenn das Ganze dann in Standing Ovations mündet?
Ja, also es war rückblickend, würde ich sagen, mein bisher bester Vortrag. Habe ich bisher nie wieder so hinbekommen.
Was nimmst du daraus eben für dich mit, wenn du sagst, du wusstest nur, wie du einsteigst? Also inwiefern findet das jetzt auch noch Anwendung in anderen Vorträgen?
Wenn es passt, werde ich es auf jeden Fall auch nutzen, weil, wenn ich rückblickend drüber nachdenke, der Einstieg einfach sehr gut funktioniert hat.
Was war das Gute daran?
Also es ging ja, es war, ja, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an den Einstieg?
Du hast mir natürlich schon erzählt, ja, genau. Aber ich will ja auch jetzt den Hörerinnen und Hörern nicht also zu viel vorwegreißen.
Es ging darum, ich sollte eine Festrede halten und war relativ frei, was ich dazu sage. Und mir war ja klar, dass in Deutschland viele Menschen einfach immer noch so, ja, gar nicht mal bewusst, aber unbewusst häufig so Vorurteile haben gegenüber Menschen mit Handicap oder Behinderung. Und ich dachte mir, okay, am besten steige ich so ein, dass ich quasi versuche, aus der Sicht der Zuschauer, Zuhörenden, zu mir selbst zu sprechen, sozusagen. Und zwar habe ich das so gemacht, ich wurde angekündigt vom dritten Bürgermeister, sehr schön angekündigt, und dann stand ich da auf der Bühne, hatte das Mikrofon an, und dann habe ich einfach, das war in der Konzerthalle in Bamberg, knapp 2000 Leute, oder gut 2000 Leute, und habe einfach mal eine halbe Minute lang, ohne ein Wort zu sagen, in die Runde geguckt. Den Leuten direkt in die Augen geguckt. Nichts gesagt. Und dann so angefangen so, hat er ein Problem? Also ich habe quasi so die Fragen, die den Menschen dann durch den Kopf gehen. Hat er ein Problem? Muss man ihm helfen? Kann er reden? Gut, die Frage hatte ich dann schon damit beantwortet, dass ich reden kann. So bin ich eingestiegen in diesen Vortrag. Und dann habe ich einfach weitergemacht. Dann bin ich halt darüber gegangen, weil es auch im Kontext zur Inklusion irgendwie stehen sollte, wegen den Special Olympics und so, und weil Bamberg auch Host Town ist. Und dann bin ich darüber eben eingestiegen, dass man häufig eben diese Vorurteile hat und ganz generell Menschen immer mit Vorurteilen sehr häufig behaftet sind. Und wie ich dann genau weitergemacht habe, kann ich dir nicht sagen. Und das ist eigentlich sehr interessant. Ich kann mich bei den allermeisten Vorträgen immer nur noch an ein paar Fetzen erinnern, aber nicht mehr, was ich wirklich gesagt habe. Und ich habe so das Gefühl, das spricht eigentlich für einen ganz guten Vortrag. Denn wenn ich mich daran erinnern könnte, was ich genau gesagt habe, dann war ich nicht im Fokus. Und den Reaktionen nachzuurteilen war er eben sehr gut. Und es gab auch sehr, sehr viel Resonanz danach noch. Auch lange danach noch. Und das war schon cool. Also das, war ein krasses Erlebnis.
Wie hast du dich denn gefühlt, als du da vorne, also als du eben diesen Start, diesen Einstieg dann in dem Moment auch gemacht hast, also dieses, ich formuliere oder ich spreche jetzt die vermeintlichen Gedanken im Publikum aus. Wie hat sich das angefühlt?
Das war gar nicht schlimm, das war ganz normal, weil da habe ich ja dann angefangen zu reden. Viel schlimmer war es, das auszuhalten, lange genug nichts zu sagen, weil du musst natürlich schon eine gewisse Zeit warten, damit es so eine Wirkung hat. Und du darfst aber auch nicht zu lange warten. Und ich hatte ja keine Erfahrung. Ich habe einfach das so nach, wie ich gerade gedacht habe, gemacht. Und das Krasse ist, dass ich eigentlich erst im Nachgang, so nach diesem Vortrag, als ich dann die Standing Ovations hatte, da war es noch so normal. Und nachdem die dann fast 5 Minuten gingen, irgendwann so ab der 3. Minute, dachte ich mir, da hat es dann mal so Klick gemacht, wo ich mir gedacht habe so, wow, Alter, was war das eigentlich gerade? Wo ich vor mir selber so ein bisschen, ja, erschrocken nicht, aber so ein bisschen überrascht, weil ich mir dachte so, crazy, ich hätte gerne mal eine Aufnahme von dem Vortrag, um mal zu wissen, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht. Es war bestimmt nicht alles gut. Aber wo ich mir dachte, so okay, es liegt mir irgendwie. Und spätestens dann nach dem Feedback wusste ich, okay, cool. Es bewegt was in den Köpfen. Und das ist halt eigentlich das ist das Geilste, was ich aus dem Vortrag mitgenommen habe, was mir bei anderen Vorträgen schon gesagt wurde, aber was nie so bei mir hängen geblieben ist. Nämlich die Tatsache, dass es tatsächlich möglich ist, einfach was im Denken der Menschen zu bewegen. Gar nicht mal den Menschen zu sagen, mach das, mach das, mach das. Sondern, dass meine Vorträge, so wie ich sie da gehalten habe, dazu führen, dass Menschen sich ihre eigenen Gedanken machen, wie sie sich selber verhalten wollen und vielleicht können oder auch nicht können. Und was sie dann daraus mitnehmen, ist deren Ding. Aber das ist das, was eigentlich so schön an diesem Vortrag am Ende war.
Das gelingt ja auch häufig am besten, wenn du in einem Vortrag auch noch Raum lässt, ne? Also wenn du gar nicht zu viel vorgibst sozusagen, wie jetzt jemand, mit welchen Gedanken oder Aktionen jemand rausgehen soll, sondern dass dieser Raum da ist, das wirken zu lassen. Und genauso bist du ja schon mal eingestiegen. Du hast ja wirken lassen. Du hast auf dich wirken lassen, das ja. Publikum. Und bei denen konnte natürlich auch dieser Moment wirken. Und aus Sicht jetzt eines Moderators, ich habe ja viel mit Veranstaltungen zu tun, ist auch meine Beobachtung, dass immer das hängen bleibt und Aufmerksamkeit bekommt, was anders ist. Und du hast auf jeden Fall einen ganz anderen Einstieg gewählt. Und häufig ist ja auch das Problem, sage ich jetzt mal, wenn man auf die Bühne geht und direkt loslegt und ganz viel Infos in Richtung Publikum gibt, das kann man ja gar nicht richtig aufnehmen. Und du hast ja auch da schon diesen Raum gelassen,
selber für alle Beteiligten mit einzusteigen, ja. Letztendlich, und das ist mir damals gar nicht so bewusst gewesen in dem Moment, aber letztendlich, jetzt wo du das sagst, nehme ich damit ja die Zuschauer, Zuhörer so ein bisschen mit, weil sie selber sich ihre Gedanken machen und damit ja Teil von dem werden, was ich danach erzähle. Und es war mir in dem Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst. Ich habe das nur gemacht, um quasi diese Fragen, um die mal direkt einfach, ja, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja. Schade, dass es dazu keine Aufnahme gibt. Ich hätte das gerne mal analysiert und einfach mal gewusst, okay. Aber vielleicht ist auch gut so, weil wenn ich das zu viel analysiert hätte, dann würde ich vielleicht die Vorträge danach nicht mehr so frei gestalten.
Also für mich hat sich auf jeden Fall jetzt nochmal ein gutes Bild ergeben. So ausführlich haben wir bisher noch nicht drüber gesprochen. Und da bewahrheitet sich auch wieder dieser Podcast hier mit auf dem Weg. Der lässt eben auch den Raum und die Zeit genau dafür und in solche Aspekte nochmal tiefer einzutauchen. Ich war leider in Bamberg nicht mit dabei. Ich war aber bei zwei Lesungen, also bei zwei Auftritten von dir mit dabei. Einerseits bei der Buchhandlung Carola Brockmann in Brühl, also in meiner, ich nenne es jetzt mal alten Heimat, ursprünglichen Heimat, und dann auch nochmal bei einer Lesung, bei einem Auftritt bei einer sehr renommierten Werbeagentur in meiner neuen Heimat in Hamburg, in der schicken Speicherstadt. Ist jetzt auch schon etwas, also beide Lesungen sind schon ein paar Monate her. Was ist dir aus diesen beiden Lesungen noch nachhaltig im Kopf geblieben?
Also tatsächlich vor allem die Tatsache, dass es cooler ist, Lesungen nicht alleine zu machen, sondern mit jemandem wie dir, der einfach dann nochmal Fragen stellt, die sich vielleicht die Zuhörer nicht so fragen trauen oder ja, die einfach vielleicht gar nicht durch den Kopf gehen. Und aber auch dadurch eben, und das ist das Schöne, dass eben andere Fragen kommen. Also es kommen, wenn das mit moderiert wird sozusagen, deutlich mehr Fragen und andere Fragen.
Ah, okay, also aus dem Publikum dann raus, weil die schon mal so ein bisschen gebrieft werden oder weil sie einfach mitbekommen, ah, okay, da findet dieser Austausch, jetzt traue ich mich auch eine
Frage zu stellen. Genau, weil diese Hemmschwelle nicht so da ist, denke ich. Und ja, es ist einfach trotzdem jedes Mal eine schöne Atmosphäre gewesen zu sehen, dass die Menschen da irgendwie interessiert sind an diesen Geschichten, an der Art und Weise, wie wir zusammen interagieren, wie auch immer.
Auch immer ist gut.
Ja, man kann ja nicht in die Köpfe der Menschen gucken, aber ja.
Achso, ich dachte, wie auch immer wir agieren.
Achso, ja, das, ja.
Das auch. Sorry für den Einwurf.
Alles gut.
Das muss ich nicht mal sein.
Wir sind ja hier authentisch unterwegs, ne? Absolut. Nein, alles gut. Ja, also das ist mir halt im Kopf geblieben und das ist einfach so, man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt nicht einfach so, da sitzen Leute und hören zu, weil sie da jetzt halt zuhören, sondern die da auch wirklich Bock drauf haben und Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Das sind also so Live-Momente, wo du Menschen erreichst im Publikum und dann nächstes Kapitel in dieser Folge, ich bleibe jetzt mal einfach bei der Bezeichnung Kapitel, sind die Medienauftritte. Podcast, Radio und TV habe ich mir noch dazu notiert. Mittlerweile unter anderem ja warst du beim Deutschlandfunk zu hören, Hessischer Rundfunk habe ich hier so auf der Liste, WDR beispielsweise, also im Fernsehen auch, RTL, NDR Fernsehen, SWR Fernsehen, ist also eine ganz schöne Liste. Wo hat es dir besonders gut gefallen?
Oh, das ist jetzt gemein, ne? Weil dann
nein, das heißt, also deswegen sage ich ja, das heißt ja nicht, dass es bei...
Ja.
Heißt es das? Jetzt muss ich mich nochmal als Fragensteller...
Ja, ich jetzt überleg mal, so wenn du jetzt sagst, so hey, du hast hier drei Freunde, mit wem, wen findest du am coolsten?
Ja, aber das ist ja schon nochmal eine andere, also am coolsten oder wo hat es dir besonders... Pass auf, ich bin ja offen für Feedback und wir können auch, lass uns die Frage gemeinsam entwickeln. Was hältst du hiervon? Auch da, was hast du noch besonders im Kopf, welche Momente und dementsprechend würdest du mir wahrscheinlich, also wäre total cool, wenn du mir jetzt sagst, bei welchem Sender oder bei
sowas. Also ich verstehe die Intention hinter der Frage, alles gut.
Gab es schon mal eine kompliziertere Frage?
Nein, doch, egal.
Wir sind so transparent hier.
Ist auf jeden Fall eine sehr lustige Auf dem Weg-Folge, muss ich sagen.
Danke.
Ja. So, ihr müsst auf jeden Fall auch die anderen Folgen von Auf dem Weg hören, weil die sind mindestens genauso lustig, wollte ich nur mal gesagt haben. Wenn ihr die letzten 118 nicht gehört habt, feel free und go for it. Jede Sendung hat so ihren eigenen Flair. Also natürlich, dann hast du so Sendeformate, die so richtig talklastig sind. Die sind auch okay und auch interessant. Und jetzt bezogen auf das TV ist es wirklich schwierig, aber als Sendung, wo ich war, glaube ich, mit die für mich prägendste im SWR Nachtcafé, weil einfach das Setting und die anderen Gäste, die da waren, mich schon auch fasziniert haben, wo ich mir dachte, okay, ich würde gerne am liebsten den anderen noch zuhören und selber gar nicht so viel erzählen. Und trotzdem hat jede Sendung und jeder Radiosender für sich immer seinen eigenen Flair, weil immer wieder andere Fragen gestellt werden. Auch im WDR, im Kölner Treff zum Beispiel. Es war auch sehr spannend. Dadurch hat sich für mich zum Beispiel super viel ergeben, weil es da zum Beispiel auch eine sehr direkte Frage gab zu meiner Meinung zur Inklusion, die ich auch sehr klar geäußert habe, die auch sehr polarisierend geäußert war. Zum Beispiel deswegen, jede Sendung hat so ihren eigenen Flair und ja.
Kannst du gerade dieses Statement, diese Meinung nochmal mit uns teilen?
Ich habe damals, das war im Jahr 2021, glaube ich, im Kölner Treff, gesagt, dass Inklusion in Deutschland nicht gewollt ist. Und das würde ich auch heute noch so sagen.
Woran machst du das fest?
An verschiedenen Dingen, wo man einfach merkt, wie schwerfällig wir in Deutschland uns vorwärts bewegen, wenn es wirklich darum geht, Gemeinsamkeiten zu schaffen, Barrieren abzubauen oder generell einfach den Leuten Ängste zu nehmen, miteinander zu kommunizieren, ganz egal, ob mit oder ohne Behinderung. Und wenn man das wirklich will, dann kann man es viel einfacher und schneller umsetzen. Natürlich müssen Barrieren abgebaut werden und Aufzüge gebaut und so. Aber es gibt ganz viele andere Mittel und Möglichkeiten, die man nutzen könnte. Und wir sind in Deutschland leider Meister darin, erstmal alles tot zu diskutieren. Und was hätte, wäre, könnte. Und nee, das ist zu gefährlich. Und nee, das geht deswegen nicht. Und das geht deswegen nicht. Also man kann schon Wege finden, man kann aber auch Wege finden, warum man es nicht machen will. Und da habe ich halt oft das Gefühl, okay, es ist zu umständlich, es ist zu schwerfällig, es kostet gerade zu viel Zeit, ist auch nicht so wichtig, weil das Potenzial wird auch nicht gesehen so. Das wird halt eher das Problem gesehen von Menschen mit Behinderung häufig und gar nicht das, was vielleicht an Chancen drin steckt. Und daran mache ich das fest und das ist, glaube ich, der größte Fehler. So. Hat häufig auch mit Angst zu tun, aber wir schaffen es nicht, die Angst abzubauen, wenn wir nicht damit anfangen wollen.
Also höre ich da richtig raus, auch dieses Barrieren, die dann wirklich irgendwie physisch abgebaut werden müssen oder Umbauten nach sich ziehen, das ist ja das Komplexere. Und da siehst du auch Möglichkeiten einfacher für eine, ja, jetzt um den Begriff nochmal zu nutzen, für eine Inklusion zu sorgen.
Ja, also es gibt schon Möglichkeiten, so eine Zwischenlösung auch anders herzustellen. Das heißt, durch irgendwelche kreativen Ideen oder einfach dadurch, dass man den Leuten mal verklickert, hey, das ist gar nicht so kompliziert, mal mit Leuten normal zu kommunizieren, die im Rollstuhl sitzen, oder einfach mal anzupacken, wenn jemand vor einer Treppe steht und nicht vorbeizulaufen. Aber dann müssen eben auch die Behinderten ihren Teil dazu beitragen. Und das ist eben das, womit ich dann auch sehr polarisierend unterwegs bin, weil ich sage, ja, die Inklusion funktioniert auch deshalb nicht, weil die Behinderten eben auch zu wenig oder das Falsche dafür.
Danke fürs Deutlichmachen.
Ja, ich habe das Glück, dass ich mir das als Behinderter in dem Fall erlauben darf, auch wenn mir das schon sehr viel Kritik eingebracht
hat. Daumen hoch von mir dafür. Beide Daumen hoch von mir dafür.
Machen wir doch mal ein Kapitel. Schlagen wir noch mal.
Machen wir noch mal ein Kapitel. Schlagen wir noch mal die nächste Seite auf. Ja, natürlich. Neue Sportart.
Du bist Surfen.
Du bist mittlerweile, ich guck mal, dass ich es richtig formuliert bekomme, Teil des deutschen Para-Surf-Nationalteams. Darf ich das so sagen?
Haken dran.
Ja. Haken dran.
Völlig auch durch Zufall. Wie so vieles in meinem Leben. Wenn Leute sagen, Zufälle gibt es nicht, würde ich das auf jeden Fall widerlegen. Ja, also ich habe mir 2019 ja mal ein Surfbrett gebaut, weil ich da Bock drauf hatte, im Stehen zu surfen, bin bei den ADH damals angetreten. Und im Verlauf von Rio, ich weiß gar nicht wie, irgendwie war mein Kumpel und Helfer Paul mal wieder im Surfshop in Köln bei Fritt. Und dann haben sie sich unterhalten und dann meinte der Chef aus dem Surfshop, glaube ich, so, hey, ja, hier ein guter Kumpel von mir, der ist Bundestrainer für das Para-Surf-Nationalteam in Deutschland. Die suchen noch Leute. Frag doch mal Johnny, weil der hat doch mal oder gib mal den Kontakt von Johnny. Und dann hat sich der Bundestrainer per Instagram bei mir gemeldet und dann ging das relativ flott. Und ja, jetzt bin ich halt Teil vom Nationalteam und habe in den letzten Wochen zusammen mit Torque, mit denen ich damals schon mein Surfbrett konzipiert habe, so einen ersten Prototypen konzipiert, parallel dazu mit Lentes Prothesenwerkstatt aus Köln eine Liegeschale konzipiert, weil ich muss in die Wellen geschoben werden und bei internationalen Wettkämpfen gibt es leider nur die liegende Klasse, die in die Wellen geschoben werden darf und ich habe keine Ausnahmegenehmigung bekommen, in dieser Klasse im Stehen antreten zu dürfen. Das heißt, ich musste mich jetzt umstellen, musste ein Brett entwickeln, im Liegen surfen zu können. Der erste Prototyp ist vor 2 Wochen fertig geworden, so in der Hinsicht. Also die Liegeschale in Köln, das Brett wurde von Portugal mit nach Frankreich transportiert und vergangene Woche bin ich dann bei den ADH in Frankreich 2023 eben nochmal angetreten, dann mit dem liegenden Brett, um zu gucken, okay, was muss verändert werden, was muss vielleicht noch konzipiert werden. Ja, und da arbeiten wir uns jetzt vor und das Ziel sind im Laufe der nächsten Monate noch ein paar Wettkämpfe mit dem Ziel, Anfang November diesen Jahres bei den Weltmeisterschaften in Huntington Beach in Kalifornien teilzunehmen. Und wir hoffen alle, dass im Dezember LA entscheidet, ob es 2028 paralympisch wird, weil das internationale Komitee hat es nicht genommen Anfang des Jahres, aber der Austragungsort kann es entscheiden und LA möchte Ende Dezember diesen Jahres entscheiden, ob es für 2028 paralympisch wird. Und wenn das der Fall ist, dann ist es auch offiziell dabei und dann gibt es auch Fördermöglichkeiten. Ja, und das wäre natürlich mein Traum, tatsächlich nochmal die Chance zu bekommen, bei den Paralympics anzutreten. Ob es dann so kommen wird und ob ich konkurrenzfähig sein wird, wird man als ersten Gradmesser im August bei einem Para-Wettkampf sehen und dann spätestens bei der WM im November. Und dann geht es einfach nur darum, wie gut schaffe ich das über die nächsten Jahre zu trainieren und mich da auch weiterzuentwickeln. Und das Schöne ist, es macht mir Spaß. Es fordert nicht so viel Aufwand wie sein Projekt in Rio. Und es ja, läuft jetzt schon deutlich besser.
Und du erlebst da gerade ein cooles Teamwork. Ich habe das schon mal weiter vorne in der Folge angedeutet. Wodurch ist dieses Teamwork gekennzeichnet?
Es ist einfach dadurch gekennzeichnet, dass ich selbst nicht so viel machen muss. Ich muss natürlich immer noch viel Eigeninitiative reinstecken, aber zum Beispiel eben bei Lentes Prothesenwerkstatt, die dann Bock drauf haben, die da ihre Ideen mit reingeben, die alle Bock haben, das mitzuentwickeln und die auch gesagt haben, hey, wir können nicht versprechen, dass das Optimale wird, aber wir fangen jetzt einfach mal an. So, und vielleicht sind wir am Ende nicht ganz der richtige Partner, aber es ist eben jetzt nicht nur ich, wo ich mich wieder um die Partner kümmern muss, sondern wo ich einfach auch sehr schnell von verschiedenen Seiten Kontakte empfohlen bekommen habe, wo ich wieder auf meinen alten Kontakt zurückgreifen konnte, die sofort gesagt haben, ja, wir sind dabei bei Talk eben in Portugal mit dem Surfbrett und so. Das heißt, es ist einfach schon meine Initiative, aber ich muss selber nicht mehr so viel da reinstecken und habe trotzdem einen sehr guten Output.
Und du lernst über das Surfen ja auch
Einen davon dürfen wir auch in unserem gemeinsamen Podcast begrüßen. Tim Elter, das ist schon ein beeindruckender
Sportler. Ja, auf jeden Fall. Beeindruckender Tim Elter Sportler. Habe ich das erste Mal 2017 bei der Deutschen Meisterschaft kennengelernt, weil ich damals dort gearbeitet habe. Damals war er, wenn ich jetzt richtig rechne, 14. Und war damals schon krank gut im Surfen, ist aktuell noch 19 und wird 20 dieses Jahr, tritt jetzt bei der QS an, also bei den großen Surfwettkämpfen auch, beziehungsweise noch bei der Junior League und will aber dann eben bei den großen mit antreten, hat jetzt, ich weiß den genauen Titel jetzt nicht, auch europäisch eben einen Titel geholt, und ist einfach ein super sympathischer Mensch, der einfach sehr auf dem Boden geblieben ist, viel Humor hat und einfach ja, ein normaler Jugendlicher ist, der trotzdem sehr gut surft und einfach auch sich sehr viele Gedanken drumherum macht, wo ich auch viel mitnehmen konnte in der Folge. Also deswegen, ja. Man trifft immer wieder coole Leute und das Schöne beim Surfsport ist, dass man das Gefühl hat, es sind alle wirklich auch gewillt, einem zu helfen. Also jetzt auch bei den ADH, so es waren alle irgendwie so, ja, braucht ihr Hilfe und wir sind damit am Start und auch das von den Veranstaltern dann zwei Jungs als das Brett nach dem ersten Wettkampf, okay, wir müssen noch was dran ändern, die ihre Ideen mit reingebracht haben und sich dann abend mit hingesetzt haben, aus Yoga-Blöcken irgendwelche Griffe gefeilt haben und so. Ja, natürlich ist das alles noch nicht das Endprodukt, aber einfach dieser Flair und dieser Vibe, der dann da ist, so dass die Leute das wirklich appreciaten, was man da macht. Ich bin ja auch bei den ADH gegen nicht eingeschränkt angetreten. So, und es schafft ja auch wieder Normalität und das ist auch das, wo wir hin müssen, dass es eben nicht nur Para-Wettkämpfe gibt. Ich war heute für die Gespräche bei der Deutschen Sporthilfe, wo es auch kurz darum ging, ob man es nicht schafft, Para- und Nicht-Para-Athleten einfach zusammenzubringen und es nicht mehr zu trennen, weil das Ziel sein muss und ja, genau.
Das hat wieder großen Spaß gemacht und ist wieder sehr inspirierend. Gerade hier die Zeit mit dir gemeinsam zu verbringen. Bin froh, dass ich dich nochmal an der Deutschen Sporthochschule begrüßen. Ja, doch, ich darf dich im Podcast begrüßen, aber du ja. Hast mich auch bei dir reingelassen. Immer wieder eine große Freude.
Weiß ich nicht, ob ich das nächste Mal mache, dich reinlasse, aber ja, doch, alles gut. Bisher hatten wir immer Spaß im Podcast. Das soll auch so bleiben, deswegen, ja, wir können gerne weiter Podcast-Folgen hier aufnehmen.
Das machen wir. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, mein Lieber. Und das ist mir auch nochmal wichtig herauszustellen. Von Herzen danke für deine extrem wertvolle Freundschaft.
Immer wieder gerne und danke dir für die Möglichkeit, dass ich in diesem Podcast zu Gast sein darf, so wie viele andere inspirierende Menschen in diesem Podcast. Aber vor allem auch danke, dass du dir immer wieder Zeit nimmst, meinen eigenen Podcast mit zu produzieren, mir da viel Arbeit abnimmst, das ist nicht selbstverständlich und das auch völlig unentgeltlich machst, aktuell immer noch. Und ja, ich freue mich einfach, dich in meinem Leben zu haben, dich als Freund zu haben. Und ja, es ist immer wieder schön und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Und jetzt lasse ich mich gerne von dir, wie du vor der Folge angedeutet hast oder vor der Aufnahme, zu deinem Lieblingsitaliener einladen.
Ja, oder Italiener, wir können mal Italiener-Tasting machen, irgendwann mal, wenn du länger hier bist, aber ich lade dich jetzt gerne zum Essen ein. Wir gehen jetzt auf jeden Fall gut italienisch essen. Ich hoffe, ihr auch.
Ja, jetzt hat er Appetit gemacht und ich sag euch nochmal danke fürs Zuhören. Freue mich natürlich über die Weiterempfehlung dieses Podcasts oder ganz explizit dieser Folge hier mit Johnny. Überleg doch gerne mal, also du als Hörerin, als Hörer, überleg dir doch mal einen Menschen aus deinem Umfeld, das wäre jetzt gerade mal eine Idee, für die Folge oder der Podcast einfach interessant sein kann und teil sie dann. Oder alternativ auch einfach mal über die Social Media, ja, das, ne? Oder über die Social Media Kanäle mal teilen. In jedem Fall herzlichen Dank und bis bald auf dem Weg und bis zur nächsten Folge.
Bis dann.